Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo, willkommen. Ja, und ich bin hier nicht allein im Studio, auch wenn es heute viel ums Alleinsein geht. Das Spiel mit den inneren Dämonen, Computerspiele und Mental Health. Darum geht es die ganze Sendung bei uns. Einsamkeit, Depression, psychische Gesundheit. Das sind gerade Riesenthemen in Games und damit sind Games ja konsequent an die gesellschaftliche Wirklichkeit angedockt. Fast jeder Fünfte hierzulande ist im Leben mal von Depressionen betroffen. Einsam fühlen sich in einzelnen Altersgruppen in Deutschland bis zu 59% der Menschen. Und unsere Gästin in dieser Stunde, die hat ihre persönlichen Erfahrungen mit Depressionen und Einsamkeit verbunden mit ihrem Job. Cornelia Gebhardt ist Game-Entwicklerin und ihr Game, das auf dem Spielemarkt gerade für Furore sorgt, das heißt Sea of Solitude, also Meer der Einsamkeit. Hallo Frau Gebhardt.
Hi, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Wir sind jetzt auch schon mittendrin im Meer der Einsamkeit.
I'm still trying to piece it together, but I can't. I'm completely torn apart. I have family, I have friends, and yet here I am, feeling lonely again.
Wer spricht, was passiert?
Was wir gerade gehört haben, ist unser Hauptcharakter namens Kay. Der Hauptcharakter beruht auf meinem persönlichen Leben. Das heißt, was wir in dem Spiel sehen, ist die gesamte Geschichte von dem Punkt, wo ich mich am einsamsten gefühlt habe, bis zu dem Punkt, wo ich das löse. Was wir am Anfang jetzt hier gerade auf Englisch gehört haben, ist der Hauptcharakter, der sehr zerrissen ist. Sie fühlt sich sehr einsam, obwohl sie Freunde und Familie hat. Ne? Und das ist sozusagen ein Monolog, den wir da hören, wie sie einfach verzweifelt ist und nicht weiß, was los ist.
Und sie, das ist jetzt kein Mensch, sondern, also im ersten Moment dachte ich mir, ein pelziges Wesen, aber es ist ein Vogelwesen.
Ja, also ein pelziges Wesen ist richtig. Und zwar geht es darum, dass unser Hauptcharakter Kay von so starker Einsamkeit geplagt ist, dass ihr Inneres, ihre Wut, ihre Verzweiflung sich nach außen kehrt, ihr Gefühl von Wertlosigkeit, all diese negativen Gefühle gehen nach außen und sie verwandelt sich in ein schwarzes, pelziges Monster.
Und dieses schwarze, pelzige Monster ist auf hoher See unterwegs, also auf stürmischer See. Ich sehe versunkene Wrackteile und es ist sehr unwirtlich.
Ja, also was du unter Wasser siehst, ist eine ganze Stadt. Diese Stadt ist angelehnt, sehr stark angelehnt an meine Heimatstadt, meine gewählte Heimatstadt Berlin. Das heißt, diese gesamte Stadt ist geflutet, sprich Berlin ist geflutet. Das Wasser ist metaphorisch, das steht für ein bestimmtes Gefühl, das der Hauptcharakter in dem Moment hat. Wir haben immer im Spiel unterschiedliche Wasserhöhen, was immer darstellt, wie sich der Hauptcharakter gerade fühlt. Das heißt, wir starten jetzt hier am Anfang, alles ist stürmisch und die gesamte Stadt ist geflutet. Die Frage ist, warum?
Also die Frage nach dem Warum und was alles so drinsteckt, das werden wir noch ausführlicher besprechen und ja auch bespielen. Wir spielen uns noch durch ein Kapitel von Sea of Solitude. Was hat sie denn eigentlich motiviert, dieses Spiel zu entwickeln? Also es steckt viel Persönliches drin, persönliche Geschichte. Aber von der Geschichte bis zu diesem Schritt, ich mache ein Game draus. Was ich mit Depressionen erlebt habe, sind es ja wahrscheinlich ein paar Schritte.
Bei mir war es so, dass ich Anfang 2014 einen persönlichen Tiefpunkt hatte. Sprich, ich erzähle immer verschiedene Geschichten, aber der Kern war, dass ich eine Beziehung angefangen habe zu dem Zeitpunkt, die anfangs das Beste war, was mir hier passiert ist. Sehr verliebt in diesen Mann. Der Mann war sehr verliebt in mich und wir hatten nach wenigen Monaten haben wir schon über Heirat gesprochen und das war alles ziemlich perfekt. Und ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Und dann passierte es, dass dieser Mann verschwand ab und an. Einfach so. Am Anfang nur für ein paar Stunden. Später Tage. Und das Höchste war mal 14 Tage, dass er einfach so weg war. Jedes Mal, wenn er wieder zurückkam, hat er mir seine Liebe geschworen. Ich habe ihm das auch geglaubt und das stimmte auch. Und er hat sich aber immer komisch verhalten. Und als es dann so richtig schlimm war, dass ich nach Monaten, ich war komplett fertig, weil ich immer nicht wusste, was genau los ist, hat er mir endlich eröffnet, dass er unter klinischer Depression leidet. Zu der Zeit wusste ich überhaupt nicht, was das genau ist. Man kennt natürlich dieses, oh, ich bin mal depressiv oder nicht gut drauf. Aber wirklich dieses Krankheitsbild Depression kannte ich nicht. Das heißt, ich war selber schon fertig nach Monaten dieses Hin und Hers und fing an, mich zu belesen darüber. Ne? Und ich habe dann auch angefangen, eine sogenannte Psychoanalyse zu machen. Also weil ich selber halt auch sehr verwirrt war, was ist mit mir, warum bin ich so fertig, warum sage ich nicht einfach, ja, dann geh doch, wenn er, ne, weil er, ja, ne, und fing halt an, mich alle umfassend darüber zu informieren. Und in diesem Punkt kam so die erste Idee auf von Sea of Solitude, dass gleichzeitig war auch noch in meinem Arbeitsleben Land unter. Ich wollte schon von Anfang an immer tiefe Story lastige Spiele machen. In Deutschland sind aber Free-to-Play-Spiele, sogenannte freie Umsonst-Spiele, die man so auf dem Handy spielen kann, also sehr, sehr beliebt. Und man rutscht sehr leicht in diese, ja, in dieses Genre rein hier in Deutschland, wenn man nicht aufpasst, sozusagen. Und wir hatten halt ein Angebot von einem Publisher bekommen, diese Free-to-Play-Spiele zu machen. Und so haben wir aufgehört, Story-lastige Spiele zu machen, sondern diese kommerziellen Spiele. Und das haben wir dann über 5 Jahre, weil wir halt gut Geld damit verdient haben. Und ich wurde aber immer unglücklicher, weil ich halt im Herzen ein Künstler bin, sage ich immer. Ne, dass ich halt sozusagen alles, was mir so durch den Kopf geht, gerne in meiner Kunst verpacke. Ne, ich bin ja ursprünglich Comiczeichner und da habe ich das auch schon so ein bisschen gemacht damals. Und da stand ich dann irgendwann an dem Punkt, und das war zufällig auch zu dieser Zeit, breche ich jetzt den Vertrag auf? Riskiere ich meine Firma, weil ich ja künstlerische, eigenartige Spiele machen will, die sich um Mental Health oder sowas drehen?
Die Antwort kann nur ja lauten. Genau.
Es war ganz schön schwer, ne, wenn man Angestellte hat. All das hat sich so, wie sagt man, zusammengeballt, diese Geschichte mit dem Mann und meine Arbeitsgeschichte, dass ich einfach kurz vorm Implodieren war. Und was macht man als Künstler, wenn man solche starken Gefühle hat?
Explodieren.
Aber ja, explodieren. Was macht man als Künstler? Man packt das in künstlerische Werke. Und als Game Designer, der ich nun mal bin, macht man halt ein Spiel draus.
Und dieses Spiel ist gelungen, hat Anklang gefunden und Sie waren sehr happy, dass Ihr Game, und wir sprechen natürlich auch noch über andere Games im Verlauf jetzt, ja, also dass Ihr Game, das ja eigentlich ein Indie-Game ist, dass das jetzt über EA vertrieben wird und damit über einen der Branchenführer. Wie ist das zu erklären?
Also, da ist es so, dass wir... Das kommt natürlich auch, wie sagen wir, Glück dazu. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Es ist ja nicht nur in Spielen, dass gerade eine Welle losgetreten ist, dass man sich über Einsamkeit oder Mental Health unterhält, sondern das ist weltweit in der westlichen Welt, fangen wir an, immer mehr darüber zu sprechen. Ich nenne immer diesen Punkt, dass in England jetzt ein Minister for Loneliness, ein Minister für Einsamkeit ernannt wurde. Bei uns hier in Deutschland als der Fußballer sich umgebracht hat wegen Depressionen.
Robert Enke.
Also seitdem wird hier auch immer mehr drüber gesprochen. Und ich sehe das in den USA, weil ich sehr häufig da bin, dass dort auch immer mehr über Emotionen, negative Emotionen, Mental Health Themen gesprochen wird. Das heißt, wir sind einfach ein weiteres Sprachrohr, die diese Themen nach außen tragen in unserer Gesellschaft.
Weil die Gesellschaft laut über Mental Health zu diskutieren beginnt, ja, gibt es ein gewisses Fahrwasser. Also und so ist auch der Trend zu erklären, warum es relativ viele Games gibt inzwischen, die psychische Zustände zum Thema machen. Ja. Also auch neben dem von Ihnen jetzt. Und wir hören mal einen Überblick von unserem Game-Kritiker Markus Richter über diese Games. Und der fängt mit einem Blockbuster an.
This is your mission. This is your quest. There is nothing else left.
Wenn die junge Kriegerin Senua auszieht, um ihren geliebten Dillion aus dem Totenreich zurückzuholen und dafür gegen mythische Monster kämpft, klingt das erst einmal klassisch.
Hört ihr, Beloved? Dillion.
Aber Hellblade Senua's Sacrifice ist gleichzeitig eine Reise in den Geist einer jungen Frau, die unter einer psychischen Erkrankung leidet. Die Entwickler haben mit Betroffenen und ExpertInnen zusammengearbeitet, um darzustellen, wie die Welt durch eine Psychose wahrgenommen wird. Im Spiel hört die Heldin Stimmen, die nur in ihrem Kopf erklingen, und in den Ästen der Bäume werden einfache Formen in den Augen von Senua zu komplexen Mustern und Hinweisen. Der Erfolg des Spiels liegt sicherlich auch darin begründet, dass Inszenierung, Spielmechanik und Schauspiel diese zwei Perspektiven immer gleichzeitig erzählen. Einerseits die tragische Heldinnengeschichte und andererseits das nacherlebbare Gefühl, dass der eigene Geist aus den Fugen gerät.
I am leaving!
Für diese gekonnte Mischung wurde das 2017 erschienene Hellblade mehrfach ausgezeichnet und gilt bis heute als der Vorzeigetitel, wenn es um die Darstellung psychischer Erkrankungen im Spiel geht. Aber Hellblade ist bei weitem nicht das einzige und vor allem auch nicht das erste Spiel dieser Art. Als ein Grundstein und Vorreiter für die aktuelle Generation solcher Spiele gilt das 2013 erschienene und sehr spartanische Depression Quest. Depression Quest funktioniert als Webseite. Man liest einen Text, der eine Situation beschreibt, danach gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten. Je nachdem, welchen Link man klickt, geht die Geschichte anders weiter. Zum Beispiel wird beschrieben, dass nach einem anstrengenden Arbeitstag noch ein weiteres Projekt zu Hause wartet. Man kann wählen.
Beginnt man zu arbeiten? Schaut erst einmal fern oder geht gleich ins Bett?
Der offensichtliche, aber dennoch eindrucksvolle Twist: Je weiter man kommt, desto häufiger werden die Optionen zwar angezeigt, sind aber nicht mehr auswählbar. Was banal klingt, macht im weiteren Verlauf deutlich, wie lähmend eine Depression für Betroffene sein kann. Depression Quest ist einfach, war aber 2013 seiner Zeit weit voraus. Es zeigte, wie durch das interaktive Element innere Zustände erfahrbar oder zumindest nachvollziehbar gemacht werden und legte den Grundstein für eine Offenheit bei Entwicklern und Publikum für weitere Experimente dieser Art. Dass diese nicht immer nur düster ausfallen müssen, zeigt Firewatch, das 2016 zum Kritikerliebling wurde.
So, what's wrong with you?
Excuse me?
People take this job to get away from something. So what's wrong?
Wer hierher kommt, mit dem stimmt etwas nicht, wird man in Firewatch gleich begrüßt. Zu Recht, der Hauptcharakter ist vor einer schwierigen, familiären Situation in einen Nationalpark als Waldbrandwächter geflohen. Hier ist er ganz allein. Einziger Menschenkontakt ist das Funkgerät mit Verbindung zur Vorgesetzten.
Look, I'm sorry. Can you hold that thought?
Das Spiel hat zwei Ebenen. Wie in einer Gesprächstherapie wird das Innenleben des Protagonisten offengelegt, während gleichzeitig durch die Wanderungen im malerischen Nationalpark die schönen meditativen Seiten von Einsamkeit gezeigt werden. Aber nicht immer werden solche Themen offen und direkt angesprochen oder geradezu im Spiel zelebriert. Erst seit ein paar Jahren haben solche Titel einen festen Platz im Games-Universum. Dass solche Themen aber auch schon früher behandelt wurden, wenn auch versteckter und der Interpretation der Spielenden überlassen, zeigt Shadow of the Colossus aus dem Jahre 2005. Auf den ersten Blick ist Shadow of the Colossus die Quintessenz des Kampfs im Computerspiel. Held tötet riesige Monster, um seine Freundin wieder zum Leben zu erwecken, und damit wird nicht nur die Geschichte aufs Wesentliche konzentriert, sondern auch die Spielmechanik. Während man sich in anderen Actionspielen durch Horden von Kanonenfutter schlagen muss, ist Shadow of the Colossus nur der Kampf gegen Endgegner. Doch im Innern des Spiels verbirgt sich eine erschütternde Erkenntnis. Der Protagonist schlachtet majestätische Kreaturen ab, weil er den Tod eines lieben Menschen nicht verkraftet. Auch diese Darstellung hassvollen Um-sich-Schlagens kann ein spannendes Sinnbild für die Zerstörungswut von Trauer und Depression sein. Ob versteckt wie in Shadow of the Colossus, spartanisch spröde wie in Depression Quest oder episch fantastisch wie in Hellblade. Computerspiele haben in den vergangenen Jahren eindrucksvoll gezeigt, dass sie hervorragend dafür geeignet sind, nicht nur den Kampf mit der Welt, sondern auch die Auseinandersetzung mit dem Selbst kunstvoll erfahrbar zu machen. Da Spielende die Protagonisten aktiv steuern und deren Geschichte beeinflussen können oder deren psychische Beschränkung als Erschwerung der Spielmechanik erleben, ist eine enge Verbindung und damit auch Empathie und Verständnis möglich. Games sind damit nicht nur Fenster in andere Welten, sondern auch in das vielleicht unergründlichste Universum von allen, die menschliche Seele.
Games als Fenster in die menschliche Seele, das klingt ja erstmal wunderschön, Frau Gebhardt, aber ist das irgendwie nicht auch total widersprüchlich, mit dem Game ein Medium zu nehmen, das ein ganz hervorragender Einsamkeitskatalysator sein kann, das sozialen Rückzug und Versinken in einem eigenen Universum bedeuten kann und für einige ja auch bedeutet. Und ausgerechnet dieses Game also, das soll dann Empathie wecken für Themen wie sozialen Rückzug, Depression, Einsamkeit. Wie passt das zusammen?
Ich sehe das nicht so, oder auch in der Games-Branche ist das weit verbreitet, dass Games jetzt per se einsamkeitsfördernd sind. Das ist dasselbe wie mit Büchern. Wenn man irgendwelche Medien konsumiert, dann kann man das alleine tun und sich zurückziehen und in dieser Welt verlieren. Oder man kann das mit anderen zusammentun. Und bei Spielen ist es halt im Gegensatz zu Büchern zum Beispiel oder sogar, dass wir viele Spiele haben, die Zusammenspielen fördern.
Welches der Games, die Markus Richter da gerade angesprochen hat, finden Sie denn besonders empathiefördernd?
Alle. Jeder ist auf eine andere Art erleuchtend. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, ohne dass es schwitzig klingt. Aber jetzt zum Beispiel Firewatch, das war, ich habe in den ersten 15 Minuten so geweint und auch dann später viel mit Freunden geredet. Das geht ja um Demenz. Das heißt, seine Frau, Anfang 40, zeigt erste Anzeichen von Demenz. Und man kann dann immer sich entscheiden, ob man ihr hilft oder nicht und ob man bei ihr bleibt. Und aber ab einem gewissen Punkt ist der Ehemann so überfordert, was man auch verstehen kann, dass wenn das so lange geht und sie immer weiter vergisst, wer er überhaupt ist, dass er quasi erstmal ausbricht und versucht, sich selber zu finden. Also das war absolut der Wahnsinn damals, als das in dem Spiel vorkam. Sea of Solitude dreht sich ja um das Kernthema Einsamkeit. Nicht um Depression der Mental Health, sondern ein sehr menschliches Thema. Das heißt, in Sea of Solitude stellen wir verschiedene Formen von Einsamkeit dar. Und wie die Menschen, die selber daran leiden, aber auch wie Außenstehende, Freunde und Familie das sehen. Und das ist bis jetzt so noch nicht in Spielen dargestellt worden.
Also mein Spiel, mein Gaming, das ist ja freizeitmäßig ausschließlich Street Fighter 2, muss ich zugeben.
Sehr gut.
Da muss man nicht so empathisch sein, sondern da muss man nur kloppen, was auch mal ganz gut tut. Aber diese Frage, ob Spielemechanismen, wie zum Beispiel eben die Steuerung oder die Erzählung oder auch andere Effekte, die so vorkommen in einem Game, wie und ob die wirklich empathiefördernd sein können mit Blick auf psychische Zustände, mit Blick auf ein Thema wie Einsamkeit. Da würde ich gerne jetzt nochmal reinspielen in Ihr Game, in Sea of Solitude mit eben der Kay, mit dem einsamen Mädchen, das sich in ein Monster verwandelt hat. Die Konsole ist wieder startklar, Sie auch?
Ja.
Ich sehe Kay, wie sie über eine Brücke geht.
Das ist tatsächlich das Schlesische Tor in Berlin. Leute, die hier wohnen, werden das wahrscheinlich erkennen. Und Kay muss sich dem ersten riesigen Monster nähern und sucht das, was sie gesehen hat, ab einem gewissen Punkt. Und sie hat das Gefühl, sie kennt das Monster irgendwie, dieses riesige fliegende Monster. Aber sie weiß nicht, wer das genau ist bis jetzt.
Da ist es.
Ja, und jetzt sehen wir dieses riesige Rabenmonster, wie es über die U-Bahn-Schienen, die äußeren U-Bahn-Schienen rüberklettert. Und Kay ist natürlich erstmal total erschreckt, aber das Monster sieht... Genau. Jetzt sagt Kay gerade, oh, das Monster sieht irgendwie traurig aus. Was sie bis jetzt nicht weiß, Kay, ist, dass dieses riesige Monster im Kern ihr Bruder ist. Ihr kleiner, 12-jähriger Bruder. Und zwar stellt dieses erste Level die erste Form von Einsamkeit dar, die wir darstellen. Und zwar Einsamkeit durch soziale Ausgrenzung. In Form von dem kleinen Jungen, der in der Schule gemobbt wird. Da stellen wir das so dar, dass Freunde von ihm, das passiert relativ häufig in Mobbing-Situationen, dass Freunde, besonders bei Jungs, ab einem gewissen Alter anfangen, sich einen rauszupicken aus diesem Freundeskreis und so ein bisschen anfangen zu hänseln. Ne? Und wenn diese Person dann sich nicht so richtig wehren kann, dann wird sie häufig weiter und stärker gemobbt. Und das ist das, was dem Jungen widerfahren ist.
Und was hier jetzt gerade passiert ist, dass Kay am Schlesischen Tor entlang, das ich noch nie so unwirtlich erlebt habe wie jetzt in diesem Spiel, muss ich sagen, entlangläuft. Also das riesige Vogelungeheuer, das hockte gerade so in King Kong-Manier auf einem Turm, ist jetzt gerade außerhalb des Blickfeldes, stattdessen sehe ich aber schwarze Gestalten auf einem Balkon stehen. Was sind das für Gestalten?
Ja, also der riesige Vogel ist auf die Schule geflogen, sitzt gerade auf der Schule, wo er am stärksten gemobbt wurde. Und diese kleinen schwarzen Wesen, die Kay die ganze Zeit beleidigen, ne? Die ganze Zeit rufen sie Kay entgegen, oh, du siehst blöde aus, ne? Und guck dich doch an. Das sind die manifestierten Kernängste von ihrem Bruder, der sich ja auch in ein riesiges Monster verwandelt hat. Das heißt, das sind sozusagen Manifestationen von den Mobbern von ihm. Ne? Und was wir darstellen im Spiel und dem Spieler erfahrbar machen, ist, wie ist es, wenn du selber gemobbt wirst? Wenn du merkst, was deinem kleinen Bruder wirklich widerfahren ist. Wenn man dann später in die Schule kommt, dann erlebt man das wirklich. Man hört den kleinen Bruder, wie er in die Schule gegangen ist und versucht zu verstehen, ob seine Freunde noch seine Freunde sind oder ob er nur die Witze nicht versteht oder warum er sich so unwohl fühlt. Mhm. Er versteht noch nicht, dass seine Freunde nicht mehr seine Freunde sind, sondern ihn jetzt ausgewählt haben, um ihn Stück für Stück fertig zu machen.
Also das Szenario wird derweil immer beklemmender, das Bild immer finsterer. Ich sehe wieder das Vogelungeheuer. Ich sehe, Kay steht auf einem entkoppelten Waggon, der über dem Wasser schwebt so ein bisschen und unsichtbare Arme kommen aus dem Wasser. Also ich fühle mich wahnsinnig ausgeliefert. Ich kann da zwar als Kay durch die Gegend laufen, aber ich bin einem Wust von Eindrücken ausgeliefert, der mich ziemlich runterreißt.
Das ist genau das, was wir wollten. Es hört sich erstmal schlimm an, aber wir wollten mit dem Spiel unbedingt, dass die Spieler fühlen, wie sich ein kleiner Junge fühlt, der nicht mehr versteht, warum seine Freunde plötzlich immer komischer zu ihm werden und er nicht weiß, ob er einfach uncool ist und nicht die Witze mehr versteht, ne, dieses Mitfühlen. Und das ist das, was Spiele so besonders macht. Mehr als alle anderen Medien, meiner Meinung nach, aber natürlich verteidige ich da mein Medium, dass wir dadurch, dass man das selber spielt, selber da durchgehen muss, dass man das mehr fühlen kann, wenn man es richtig umsetzt.
Allerdings zwingt mich das Spiel auch in eine schwierige Situation heraus. Und was ist jetzt mein Handlungsspielraum, den ich gerade habe in diesem Moment? Ich stehe jetzt auf diesem Bus.
Ja.
Ich stehe in diesem abgründigen, hoffnungslosen Szenario.
Ja.
Und was kann ich tun?
Jetzt müssen Sie da durch. Das heißt, Kay bewegt sich jetzt gerade auf die Schule zu. Sie hört eine Erinnerung.
I don't know. Where lately?
Und in dieser Erinnerung hört man, wie der kleine Junge, ihr Bruder, versucht, Kay zu erzählen, dass er irgendwie sich unwohl fühlt, dass seine Freunde irgendwie komisch zu ihm sind. Und da kommt auch der erste Punkt, was mit Kay los ist. Weil man hört in der Erinnerung, dass Kay nicht wirklich zuhört. Sie ist freundlich und alles, aber sie ist so total auf ihren Freund, ne, ihren Freund fixiert, der gerade irgendwie lustige SMS schickt und so weiter. Und Kay kriegt Stück für Stück mit, verdammt, ich war keine gute Schwester. Na, ich habe ja vorhin erwähnt, Kay hat keine Depression. Kay hat viel menschlichere Probleme, die wir alle schon mal, seien es im Großen oder im Kleinen, selber veranstaltet haben, sozusagen. Ne? Und,
Sie meinen zum Beispiel fehlende Empathie in der einen oder anderen Situation.
Fixiert sein auf Dinge, die eigentlich nicht unter Fokus sein sollten und wir dadurch aus den Augen verlieren, die Leute, die uns eigentlich nahestehen und die eigentlich unsere Hilfe bräuchten oder denen wir zuhören sollten.
Sie haben jetzt viel Lob bekommen für dieses Game. Kritik, durfte ich allerdings lesen, war, dass sehr viele Erzählpassagen drin sind, beziehungsweise die Tendenz, dass manchmal zu wenig Handlungsspielraum da ist.
Ja.
Für mich als Protagonist.
Ja, das haben wir alles bewusst so gewählt. Wir lesen uns natürlich alles durch, was an Kritik, was an Lob kommt. Aber wir können das natürlich nicht jedem recht machen. Was wir aber mitkriegen, sind die Leute, die wir von vornherein ansprechen wollten, dass das Feedback ist überwältigend. Wirklich Tausende von Fans schreiben uns, dass sie zusammengebrochen sind weinend, weil sie sich das erste Mal verstanden fühlen, dass das erste Mal jemand eine Geschichte erzählt, mit der sie sich identifizieren können, dass sie sich das erste Mal nicht mehr einsam fühlen mit ihrer Vergangenheit oder wie sie sich gerade fühlen. Es gibt sogar Stimmen von Leuten, die meinen, dass die seit Jahren nichts mehr gefühlt haben und das erste Mal durch Sea of Solitude, durch unser Spiel sozusagen etwas gefühlt haben und das Gefühl hatten, sich vielleicht verändern zu können, verändern zu wollen. Und das ist mehr, als ich je erhofft habe mit unserem Spiel. Das ist überwältigend, ne? Also, ja.
Und das finde ich einen wichtigen Punkt, gerade wenn man daran denkt, dass der Handlungsspielraum bei vielen psychischen Erkrankungen stark eingeschränkt ist. Also gerade weil oft die Möglichkeit fehlt, überhaupt wirklich handlungsfähig zu sein. Wenn es mir so geht und ich spiele ein Game, dass diese Handlungsunfähigkeit zum Teil auch unterstreicht, beziehungsweise dass mich als Figur in eine psychische Disposition bringt, der ich eigentlich gerne entkommen möchte, kann sich das nicht auch sehr ungünstig potenzieren und Leute triggern?
Da haben wir natürlich lange dran gearbeitet, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und wir sehen, dass es tatsächlich so ist. Also es triggert die Leute, ja, natürlich. Ne? Aber wir haben immer ein Ende von jedem Level oder von jeder einzelnen Form von Einsamkeit, die Hoffnung aufzeigt. Und wir hören an dem Feedback, wir haben noch nicht einmal gehört, dass Leute meinen, oh Gott, ich fühle mich jetzt schlechter als vorher, sondern oh, ich bin nicht mehr alleine, ich empfinde Hoffnung und ich bin euch so dankbar, dass ihr das gemacht habt. Das erste Mal bin ich nicht mehr alleine mit meinen Gedanken, weil ich weiß, viele haben diese Gedanken und ich fühle mich nicht mehr ausgegrenzt.
Gibt es denn aber auch die Hoffnung, der Monsterrolle zu entkommen, in der ich ja erstmal als Figur, als Kay bin, also als dieses vogelartige ja. Monster, kann ich da rauskommen?
Ja, also das ist ja der Kern. Ich selber, wie gesagt, die Story beruht ja auf meinen Erfahrungen, bin ja rausgekommen und stelle das auch im Spiel dar. Und für jede einzelne Form haben wir sozusagen Ansätze, die wirklich passiert sind, ne? Wie demjenigen geholfen wird, zumindest in die richtige Richtung zu gehen, okay zu finden.
Aber warum war Ihnen die Abgrenzung so wichtig, Einsamkeit und Depression? Weil erstens sind die Zusammenhänge ja fließend. Ja. Und zweitens sind ja auch viele von Depressionen also betroffen und ist das ja eben auch nichts, für das man sich schämen müsste.
Auf keinen Fall. Und zwar, mir ist es sehr wichtig, dass unser Hauptthema ist Einsamkeit. Ich möchte es kurz nochmal nennen. Das erste Level dreht sich um Einsamkeit durch Ausgrenzung, haben wir dargestellt, mit Mobbing eines Jungen in der Schule. Das zweite Level dreht sich um Einsamkeit in Beziehungen. Das stellen wir da durch ein verheiratetes Paar, das mittlerweile halb erwachsene Kinder hat und sich auseinandergelebt hat und seit Jahren damit kämpft, trennen wir uns oder nicht. Im dritten Level, da dreht es sich um Einsamkeit durch mentale Krankheiten, sprich, wir haben es dargestellt mit Depression. Wir stellen etwas dar, was wir alle mal in unserem Leben an einem oder anderen Punkt erlebt haben.
Und über das Sie sich viele Gedanken gemacht haben, auch vorab, Sie sagen, Sie nehmen sehr ernst, was es so an Rückmeldungen gibt und Sie haben sich viele Gedanken gemacht. Haben Sie denn auch fachlichen Input, zum Beispiel von Ärzten, Psychologen mit einbezogen in die Entwicklung schon dieses Spiels?
Der Hauptpunkt war die Psychoanalyse, die ich gemacht habe. Ich habe mich viel mit dem Mann besprochen auch, habe ihm erzählt davon, was ich wie behandeln möchte. Es ist aber so, dass ich eine persönliche Geschichte erzähle. Ich will nicht lehren mit dem Spiel, sondern einfach nur zeigen, was mir passiert ist, in der Hoffnung, dass Leute sich weniger einsam fühlen mit ihren Themen, wenn sie da sich mit verbinden können.
Eine, also persönliche Geschichte, das sollte deutlich werden. Mit welchem Ziel jetzt für die Spielerinnen und Spieler? Also ich spiele mich durch unterschiedliche Level durch, verlaufe unterschiedliche mentale Situationen. Ja. Mal geht es um Einsamkeit, mal ja um Depression, mal um das Setting Paarbeziehung, mal um was anderes. Also das heißt, ich bin auch nicht immer das Monster, oder doch?
Ja, man ist nicht immer das Monster, sondern beobachtet Monster von außen. Ne? Sprich, Monster heißt ja, ne? Also Menschen im Kern, die mit verschiedenen Problemen zu kämpfen haben. Und was ich unbedingt aufzeigen wollte, ist, wie Leute, die halt selber mit mentalen Problemen oder an Einsamkeit leiden, das ist immer das beste Wort, die an Einsamkeit leiden, wie sie sich fühlen, aber auch wie Leute von außen solche Menschen, die an verschiedenen Formen von Einsamkeit leiden, sehen. Und was ich wollte, ist diese Geschichte erzählen in der Hoffnung, dass Leute sich weniger einsam in diesem Gefühl fühlen, sprich, wenn sie halt gemobbt werden, dass sie das erstmal sehen, oh, ich bin nicht alleine mit diesem Gefühl, ich kann mich vielleicht öffnen und darüber sprechen. Und wir sehen halt, dass das extrem gelingt. Wir hören, es gibt ja sehr viele Leute, die das spielen und sich selber auf Video aufzeichnen, während sie das spielen und das auf YouTube stellen. Und dort sehen wir halt auch, wie, da gibt es immer nebenbei so Chats, wie dann ganze Diskussionen losgehen im Positiven, wie dann diese ganzen Leute, die zugucken, anfangen, während jemand das spielt, sich zu diskutieren und sich zu öffnen und dadurch sich weniger einsam zu fühlen. Es ist, als wenn, so wie wir das jetzt momentan mitkriegen, wirklich breit gefächert Leute sich öffnen und deswegen weniger einsam fühlen und Hoffnung schöpfen, nur weil jemand endlich mal offen dieses Thema Einsamkeit anspricht, was ja immer noch eins von diesen Sachen ist, die nicht so häufig, ne, selbst Depression wird gefühlt häufiger jetzt angesprochen als ich fühle mich einsam, ich fühle mich alleine hier in dieser großen Stadt.
Also Games können in der Hinsicht empathiefördernd sein, solchen Themen Raum geben, aber was können sie da auf gar keinen Fall?
Was Spiele auf gar keinen Fall können. Mhm. Also mein Spiel, ich kann nur jetzt für mein Spiel sprechen, es ist nicht dazu da, den Doktor zu spielen und konkret Lösungen zu zeigen, kann ich ja gar nicht. Ich kenne ja die ganzen Spieler nicht. Ne, das ist mir, war uns wichtig. Deswegen haben wir auch am Anfang beim Spiel so ein Disclaimer hingestellt, wo gesagt wird, wir sind einfach eine persönliche Geschichte. Das heißt, ich liebe natürlich das Spielemedium. Ich denke, wir können sehr viel persönliche Empathie und dass Leute sich wirklich reinfühlen, als wenn sie das tatsächlich erleben. Umsetzen.
Wie machen Sie jetzt damit weiter? Wie machen Sie weiter mit Themen wie Einsamkeit, Depression, Mental Health in Games? Soll das jetzt ein roter Faden werden bei Ihnen? Gibt es da schon weitere Games in Planung?
Das ist ganz interessant, weil nach all diesen Jahren, während das Spiel entwickelt wurde, habe ich ja live erlebt, was wir in diesem Spiel darstellen. Das heißt, ich bin relativ K.O., was psychologische Themen angeht. Das heißt, das wird natürlich ein roter Faden, dass wir halt ähnliche Themen immer behandeln. Aber ich muss erstmal ein bisschen Pause machen, mein persönliches Leben so 1:1 jetzt wieder zu geben. Das heißt, wir arbeiten schon am nächsten Spiel. Und es hat auch wieder ein Thema, was die gesamte Gesellschaft angeht und was jeder in irgendeiner Form schon mal erlebt hat. Aber ich muss erstmal eine Pause machen, so persönlich zu werden. Ich bin ganz schön K.O., das alles so frei und offen. Ne?
Cornelia Gebhardt von Yo My Games, danke für einen Besuch in diesem Kompressor über Computerspiele und Mental Health.
Danke, dass ihr mich da hattet.
Das Game nochmal von ihr, das heißt Sea of Solitude, erschien über EA und natürlich auch der Hinweis auf wertvolle Info- und Hilfsangebote zu Depressionen und Einsamkeit, die finden Sie zum Beispiel unter deutsche-depressionshilfe.de.